Wohl kaum ein Elternteil hat sich noch nie mit seinem Kind streiten müssen, etwa darüber, ob die Fernsehsendung nun geschaut werden darf oder nicht. Wohl kaum ein Elternteil hat schon lange Diskussionen austragen müssen, hat noch nie lange Diskussionen austragen müssen, wann für den Nachwuchs nun die rechte Schlafenszeit ist. Ich glaube, die jüngeren Väter und Mütter unter uns wissen, wovon ich rede. Reibereien, Meinungsverschiedenheiten gehören einfach zum Familienalltag dazu. Manchmal wünscht man sich, dass es anders wäre, gerade so als Elternteil, dass die Kinder halt einfach die Meinung haben, die man selbst auch hat. Aber das klappt halt nicht immer. Ich erinnere mich noch gut, als ich etwa so 10 Jahre alt war, da habe ich mich mal mit 2 Freundinnen über unsere Eltern unterhalten. Und eine sagte, wenn ich mal groß bin und Kinder habe, dann werde ich die bestimmt nicht so erziehen wie meine Eltern mich. Dann werde ich das ganz anders machen und meine Kindern viel mehr erlauben. Wir anderen beiden nickten natürlich zustimmend, das fanden wir gut. Doch dann hielt sie kurz inne und sagte, und spannend ist, dass sie damals schon so schlau war, sie sagte, naja, aber wahrscheinlich sagt man das jetzt, und wenn man dann groß ist, macht man es dann doch wie die eigenen Eltern. Und ich muss sagen, sie hat recht behalten. Auch mir heute als Vater ist daran gelegen, dass meine Kinder zur rechten Zeit ins Bett kommen, und ich weiß, dass sie am anderen Tag einfach sonst nicht gut drauf sein werden. Die Kinder sehen das natürlich ganz anders. Und es ist nicht immer leicht, ihnen zu erklären, dass manche Dinge eben nur Eltern zustehen, zum Beispiel abends eben länger aufbleiben. Für Eltern ist das völlig einsichtig, aber für Kinder? Es ist nicht ganz zufällig, dass bei einer Umfrage unter Kindern herauskam, dass viele sich gerade dann glücklich fühlen würden, wenn sie einfach mal das tun könnten, was sie wollen. Kennt ihr das? Ein Mensch hatte 2 Söhne. Das Gleichnis Jesu, das mit diesen 5 Worten beginnt, das hat verschiedene Titel bekommen, je nachdem, worauf man das Gewicht legt, um dem es in diesem Gleichnis geht. Einer dieser Titel lautet mit Recht, der liebende Vater. Der Mensch, von dem hier die Rede ist, ist nämlich nicht irgendein Mensch, sondern dieser Mensch steht für Gott, steht für Gottes bedingungslose Liebe zu uns. Zugegeben, dass Gott unser Vater ist, ist für die meisten von euch wohl nicht unbedingt etwas Neues, oder? Schließlich fängt schon das berühmteste Gebet von Jesus so an, Vater unser im Himmel. Aber mal ehrlich, dass Gott unser Vater ist, das ist alles andere als selbstverständlich. Genau genommen war Jesus sogar der Erste, der Gott Vater genannt hat. Konkreter noch hat er gesagt, Abba. Und da steckt all das an Vertrauen und Geborgenheit drin, was kleine Kinder ganz selbstverständlich voraussetzen und auch ausdrücken, wenn sie sagen Mama oder Papa. Wenn ich manchmal für ein paar Tage wegen meiner Arbeit unterwegs bin und dann nach Hause komme, ist das Erste, was mir meine Kinder entgegenrufen, wenn sie auf mich zugerannt kommen, Papa. Und sie sagen damit, schön, dass du jetzt wieder da bist für mich. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Und zugleich ist der Papa oder auch die Mama die erste Ansprechpartnerin, wenn etwas schief geht, wenn die Kinder etwas allein nicht hinbekommen, wenn sie sich beim Spielen stoßen. Meist noch bevor die Tränen fließen oder sie mit Wein anfangen, rufen sie dann Papa, Mama. Und erst recht rufen sie Papa oder Mama, wenn wir andere Leute besuchen, die sie nicht so gut kennen und es dann zum ersten Kontakt kommt. Da ist es schön, in der Nähe von Papa oder Mama sein zu können, ihre Hand zu halten, sich an sie zu schmiegen. Wie schön ist es, einen solchen Ort haben zu können. Und ich gestehe, dass ich mich auch heute noch manchmal nach so einem Ort sehne, nach einer Hand, die einem Geborgenheit gibt, eine Hand, die einem das Gefühl gibt, zu Hause zu sein. Gerade dann, wenn ich merke, wie wenig ich mein Leben eigentlich selbst in der Hand habe. Geht euch das auch so? Ich glaube, das ändert sich nicht, ob man nun 16 ist oder 70 oder 80. Auch dann fühlt man sich manchmal nicht wohl in seiner Haut. Auch dann erlebt man noch Niederlagen. Auch dann noch stolpert man hin und wieder und fällt manchmal sogar auf die Nase. Wie gut ist es, wenn man dann rufen kann, Papa. Und du kannst es auch. Ob du 16 bist oder 70 oder 80. Denn mehrmals schreibt Paulus gerade das an seine Gemeinden. Gott hat dir und mir einen kindlichen Geist gegeben, der in dir ruft und durch den du rufst, Abba, lieber Vater. Als ich jugendlich war, so zwischen 15 und 20 Jahren, da habe ich Hip-Hop gemacht, gerappt, also Sprechgesang mit Mikrofon. Und weil ich damals schon Christ war, sollte sich das nicht nur in meinen Texten ausdrücken, die ich damals geschrieben habe. Die Jüngeren wissen das vielleicht, als Rapper braucht man natürlich auch einen Künstlernamen. Und so habe ich überlegt, wie könnte ich mich nennen? Und nach einigen Überlegen habe ich mich dann Gottkind genannt. Gottkind, das schien mir die treffendste Bezeichnung für einen Christen zu sein. Und ehrlich gesagt, halte ich sie auch heute noch dafür. Bezogen habe ich meine Künstlernamenwahl damals auf den ersten Johannesbrief. Dort steht: Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Und wir sind es auch. Das Spannende daran ist, dass es keine Enkel Gottes gibt. Manch einer von euch ist ja sicher auch ein Kind eines Kindes Gottes. Und trotzdem ist er nicht Enkel Gottes, nicht Kind in irgendeinem abgeleiteten Sinn, sondern selbst und direkt Kind Gottes. Und als solches etwas ganz Besonderes und Einmaliges. Jeder, in dem der Geist Gottes wohnt, in dem der Geist Gottes ist, steht in einer ganz persönlichen Vater-Kind-Beziehung zu Gott. Und die entscheidende Frage ist, wie du diese Beziehung lebst, wie du diese Beziehung gestaltest. Wie lebt man als Kind Gottes? Im Markus-Evangelium wird erzählt, dass Jesus in einer Runde saß und um ihn herum eine Menge von Zuhörern. Und seine Familie kam und stand draußen und kam nicht zu ihm durch. Und als das die Leute mitkriegten, sagten sie: Jesus, deine Familie steht draußen und kommt nicht durch. Und Jesus schaut in die Runde, schaut die Menschen an und sagt: Seht, das ist meine Familie. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und das Spannende daran ist, dass die einzige Aufforderung, die im Markus-Evangelium von Gott selbst genannt wird, lautet, es gibt nur eine einzige Aufforderung, die Gott sagt im Markus-Evangelium, und die lautet: Jesus ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Das heißt, als Kind Gottes lebt man so, dass man auf Gott, auf Jesus hört. Das ist sein Wille. Und wer Kinder hat oder selbst mal Kind war, der weiß, dass das mit dem Hören bei Kindern ja nicht immer so gut klappt. Meistens, weil sie meinen, es besser zu wissen als die Eltern. Meistens stellt sich freilich hinterher heraus, dass die Eltern doch irgendwie gute Gründe dafür hatten, für das, was sie wollten. Für mich selbst ist das erst klar geworden, seit ich selbst Vater bin. Aber bei Gott kannst du sicher sein, auf ihn zu hören ist immer das Beste, was du tun kannst. Wie lebt man als Kind Gottes? Man lebt so, indem man sich prägen lässt von der Beziehung zu ihm. Je älter man wird, desto mehr merkt man ja, wie viel man eigentlich vom eigenen Elternhaus übernommen hat, an Verhaltensweisen, an Vorstellungen, an Gewohnheiten, an Dingen, die einem wichtig sind. Wer als Kind Gottes lebt, der ist geprägt von diesem göttlichen Zuhause. Und das spiegelt sich dann überall wieder, in der Schule, auf der Arbeit, im Haushalt, selbst wenn man mit dem Bus fährt oder mit der Straßenbahn. Kind Gottes ist man nicht nur für ein paar Stunden in der Woche. Kind Gottes ist man jede Sekunde seines Lebens. Und schließlich lebt man als Kind Gottes, indem man die Beziehung zu ihm aufrecht hält, indem man den Kontakt nicht abbrechen lässt. Wenn Kinder nicht mehr mit ihren Eltern reden oder umgekehrt Eltern nicht mehr mit ihren Kindern, dann ist irgendwas faul, dann stimmt irgendwas nicht. Also nutzt die Möglichkeit des Gebets. Hör nicht auf, mit Gott zu reden. Und nun wird es spannend, denn es gibt vielleicht keine Enkel Gottes, aber dafür gibt es eine Menge Brüder und Schwestern. Schau dich um, links und rechts von dir sitzen welche. Und wie das bei Geschwistern so ist, können die schon ganz schön unterschiedlich sein. So unterschiedlich, dass man manchmal gar nicht glaubt, dass sie von dem einen Vater abstammen. Und wie das bei Geschwistern so ist, können die manchmal auch ganz schön anstrengend sein. Freunde kann man sich eben aussuchen, Geschwister nicht. Und sobald es mehr als ein Kind in einer Familie gibt, spielt bei den familiären Konflikten eben immer auch Neid, Eifersucht, Rivalität eine Rolle. Wisst ihr, was ich meine? In den Augen des einen Kindes wird das andere natürlich immer bevorzugt behandelt. Jeder versucht dann irgendwie die meisten Rechte für sich herauszuholen. Lars darf immer alles, motzt Paul. Umgekehrt hat aber Lars das Gefühl, er muss ständig irgendwie den Tisch abräumen oder aufräumen, während sein kleiner Bruder schon längst spielen kann. Also doch lieber Einzelkind? Was sagt ihr, wenn ihr euch eure Brüder und Schwestern so anschaut? Schon in den ersten Jahrhunderten jedenfalls haben Christen im apostolischen Glaubensbekenntnis festgehalten, ich glaube an die Kirche als die Gemeinschaft der Heiligen. Was Christen, was Kinder Gottes miteinander verbindet, ist der Geist, der in uns wohnt, ist die Beziehung zu diesem einen Gott. Und die gibt es eben nur in der Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Und ganz ehrlich, Geschwister haben ja auch ihr Gutes. Ich kann gar nicht sagen, wie viel meine Kinder so an tollen Dingen von ihren Geschwistern gelernt haben. Und ich kann gar nicht sagen, wie viel mir persönlich der Austausch mit meinen Geschwistern gebracht hat, darüber, wie man mit den Prägungen gut umgeht, was man aus den Prägungen macht, die man aus dem Elternhaus mitbekommen hat. Ich kann auch gar nicht sagen, wie weit ich eigentlich schon über den eigenen Tellerrand hinausschauen durfte, weil ich eben nie alleine am Tisch saß. Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. In diesen fünf Worten steckt doch mehr, als man am Anfang gedacht hätte, oder? Ich finde es jedenfalls unglaublich spannend, dass man, wenn man mal drüber nachdenkt, viele von den Verhaltensmustern gegenüber den Eltern auch in seiner Beziehung zu Gott wiederfindet oder zumindest wiederfinden kann. Und dass manche von den Verhaltensweisen gegenüber den biologischen Geschwistern auch im Umgang mit den Brüdern und Schwestern im Glauben sich widerspiegelt. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Das fordert mich und dich heraus, als Kind Gottes zu leben und zugleich als Bruder und Schwester für deine Mitchristen, und zwar auf Augenhöhe. Von meinen Kindern kenne ich das, dass die Größeren gern mal die Elternrolle übernehmen wollen gegenüber ihren kleineren Geschwistern. Es hat dann schon eine gewisse Komik, wenn man den 7-jährigen Sohn aus dem Kinderzimmer zu seiner Schwester sagen hört, nein, du musst es erst aufräumen, bevor du weiterspielen darfst. Da wird es dann Zeit, die Rollenverteilung nochmal klar zu machen, zu klären, wer hier eigentlich Kind und wer Eltern ist. Nutzen wir also den Auftrag der Allianz-Gebetswoche, um uns unserer jeweiligen Rolle in der Familie Gottes neu bewusst zu werden. Nutzen wir den Auftakt, um Gott dafür zu danken, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen und es auch sind. Nutzen wir den Auftakt, um für unsere Geschwister aus den anderen Gemeinden und den anderen Kirchen zu danken, die uns an die Seite gestellt sind. Und nutzen wir den Auftakt, um darum zu beten, sie auch als Geschwister anzunehmen, sie als Geschwister annehmen und gemeinsam mit ihnen von der Liebe Gottes weitererzählen zu können. Der Mensch hatte zwei Söhne und du und ich sind Teil davon. Allianz Gebetswoche ist und so soll es jetzt Gelegenheit geben, auch dafür zu beten, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Geschwister haben, dass wir in einer großen Familie sind. Und ich lade euch alle dazu ein, das zu sagen, vielleicht kurz drüber nachzudenken. Gibt es jemanden ganz speziellen, einen Bruder, eine Schwester im Glauben, für den ich danken möchte, für die ich danken möchte, für die ich bitten möchte? Eine Gemeinde, eine andere Konfession, die mir am Herzen liegt. Und das wollen wir jetzt tun. Füreinander und miteinander beten.